Deutschlandfunk zur Diskussion.
Corona-Krise. Wie der Ausnahmezustand die Politik verändert. Die Gesprächsleitung hat Katharina Peetz.
Guten Abend. In der Schlange im Supermarkt, beim Spaziergang im Park, am Telefon. Fast überall wird dieser Tage über das Coronavirus und die Einschränkungen im Alltag gesprochen. Das Bedürfnis nach Austausch und Informationen ist sehr groß, deshalb widmen wir auch diese Sendung dem Thema Corona. Wir wollen dabei auch über die Bedeutung sprechen, die diese Krise für die Innen- und Außenpolitik hat. Wir, das sind heute Abend allesamt KollegInnen des Deutschlandradio. Wir sind verbunden mit unserer Korrespondentin Bettina Klein in Brüssel. Guten Abend, Frau Klein.
Guten Abend.
Aus Berlin ist uns Stefan Dethjen zugeschaltet, Leiter unseres Hauptstadtstudios. Hallo, Herr Dethjen.
Hallo, guten Abend in die Runde.
Und ebenfalls in Berlin sitzt Markus Pindur. Er ist beim Deutschlandradio der Korrespondent für Sicherheitspolitik. Guten Abend, Herr Pindur.
Schönen guten Abend.
Ja, da die Entwicklungen in der Corona-Krise ja sehr rasant sind, rekapitulieren wir kurz zu Beginn einmal. Welche Maßnahmen gab es in den vergangenen Tagen? Die Schließung von Schulen und Kitas wurde beschlossen, Veranstaltungen finden nicht mehr statt, bestimmte Geschäfte und auch Gastronomie sollen nicht mehr oder nur noch zu eingeschränkten Zeiten öffnen. Das Auswärtige Amt hat eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen. Nun hören wir gleich in wenigen Minuten eine Ansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich direkt an die Bürgerinnen und Bürger richtet. Stefan Dethjen im Hauptstadtstudio, das ist ja doch eine eher ungewöhnliche Art der Kommunikation in Deutschland. Das kennen wir von der Kanzlerin sonst eher von der Neujahrsansprache. Wieso jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Art der Kommunikation?
Ja, das ist richtig. Angela Merkel hat nie zu diesem Mittel gegriffen, sich in einer Fernsehansprache außer der Neujahrs- oder Weihnachtsansprachen in Abwechslung mit dem Bundespräsidenten an die Bevölkerung zu richten. Sie hat das nicht in der Finanzkrise der Jahre 2011, 2012 getan. Sie hat es nicht in der Flüchtlingskrise 2015 getan. Sie hat es nicht in den vergangenen Tagen getan, als die Corona-Epidemie schon mit großer Wucht, aber noch nicht mit voller Wucht in Deutschland eingeschlagen ist. Angela Merkel ist dafür immer wieder auch kritisiert worden. Sie ist aufgefordert worden, sich an die Deutschen zu wenden. Sie hat das in den letzten Tagen in Pressekonferenzen getan, am Rande von Pressestatements. Jetzt tut sie es in dieser Ansprache, auf der viele gewartet haben. Das entspricht ihrer Natur. Wir wissen das. Sie hat das immer wieder gesagt. Ich denke gerne erstmal nach, bevor ich Entscheidungen treffe oder bevor ich ganz wesentliche Äußerungen tun. Also insofern können wir eine Ansprache erwarten, über die sie viel, über die sie sorgfältig nachgedacht hat. Sie unterscheidet sich damit auch in ihrem politischen Regierungs- und Darstellungsstil von anderen Regierungs- und Staatschefs in Europa, die wir gesehen haben. Fast alle sind ja schon in Ansprachen ins Fernsehen gegangen, haben sich an ihre Bevölkerungen in Europa gewandt, in einer zum Teil martialischen Rhetorik. Emmanuel Macron in Frankreich, der von einem Krieg gesprochen hat. Angela Merkel wird das anders tun, das wissen wir, das können wir antizipieren. Sie wird sich an die Bevölkerung wenden. Sie wird auch nochmal einen anderen Stil verkörpern, den wir da erleben. Und wir werden ja diese Ansprache dann in der ganzen Länge hören gleich und dann auch darüber reden können.
Jetzt haben Sie schon den Vergleich zu anderen Staats- und Regierungschefs im Ausland gezogen. Wenn wir mal schauen im Vergleich der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie beurteilen Sie dann die Art dessen Kommunikation?
Frank-Walter Steinmeier hat ja eine eher kurze Ansprache gehalten im Schloss Bellevue. Er hat sich an die Deutschen gewandt. Er hat das vor der Kanzlerin getan. Das ist sozusagen auch ein Teil der staatspolitischen Dramaturgie, die wir hier in diesen Tagen erleben. Aber auch wenn wir auf die Längen schauen, die Ansprache der Bundeskanzlerin ist deutlich länger als die des Bundespräsidenten. Sie wählt die Form der Ausstrahlung jetzt in der Primetime des deutschen Fernsehens. Das ZDF wird die Ansprache gleich übertragen, dann nach der Tagesschau zur besten Sendezeit die ARD. Also da ist schon eine ganz besondere Erwartungshaltung. Und Angela Merkel demonstriert damit in der ihr eigenen Art und Weise das, was natürlich jetzt von einer Regierungssprecherin in einer solchen Notlage erwartet wird, Führung. Und das ist in diesem Fall politische Führung, aber es wird auch ein Führungsverständnis sein, das die Grenzen politischer Macht in einer solchen Situation aufzeigt.
Frage nach Brüssel, Bettina Klein. Wie beurteilen Sie aus europäischer Perspektive jetzt diesen Schritt von Angela Merkel, jetzt sich doch direkt auch an die Bürgerinnen und Bürger zu richten?
Naja, ich glaube, Angela Merkel gilt hier im Vergleich zu anderen Staatschefs, wenn wir in die USA schauen oder auch nach Großbritannien, nach wie vor als die ruhige, besonnene, die auch nicht alles richtig gemacht hat. Nach europäischer Wahrnehmung hängt Deutschland in manchem einfach noch zurück. Die Diskussionen haben sich in Deutschland zu lange um andere Fragen gekümmert. In Frankreich und in Belgien ist man ja insofern auch weiter, als hier sehr viel stärkere Beschränkungen gelten. In Belgien seit 12 Uhr hier heute darf man sich nur noch rausbewegen, wenn man Lebensmittel einkaufen, mal zur Bank gehen möchte oder spazieren gehen möchte. Das heißt, es wird nicht ganz so stark kontrolliert wie in Frankreich, aber das, was so sprichwörtlich als Lockdown bezeichnet wird, das gilt eben hier auch. Und insofern richten sich auch eher Erwartungen an die deutsche Kanzlerin, dass sie sozusagen rational, vernünftig, beruhigend, aber eben auch mitfühlend auf ihre Landsleute einwirkt. Das Vertrauen und die Hoffnung auf Deutschland als Krisenmanager, das ist natürlich gesunken. Deutschland hat auch Fehler gemacht in den vergangenen Tagen und Wochen. Von daher, glaube ich, sind im Augenblick viele Staaten wirklich mit sich selbst beschäftigt und die Europäische Union wirft hier einen Krisenmanagement-Motor an, der im Augenblick auf Hochtouren läuft, muss man sagen.
Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen und jetzt können wir die Ansprache der Bundeskanzlerin in voller Länge anhören. Danach setzen wir die Diskussion im Anschluss fort.
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von Ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht. Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Das gehört zu einer offenen Demokratie, dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern, dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Ich möchte Ihnen erklären, wo wir aktuell stehen in der Epidemie, was die Bundesregierung und die staatlichen Ebenen tun, um alle in unserer Gemeinschaft zu schützen und den ökonomischen, sozialen, kulturellen Schaden zu begrenzen. Aber ich möchte Ihnen auch vermitteln, warum es Sie dafür braucht und was jeder und jede Einzelne dazu beitragen kann. Zur Epidemie. Und alles, was ich Ihnen dazu sage, kommt aus den ständigen Beratungen der Bundesregierung mit den Experten des Robert-Koch-Instituts und anderen Wissenschaftlern und Virologen. Es wird weltweit unter Hochdruck geforscht, aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus noch einen Impfstoff. Solange das so ist, gibt es nur eines, und das ist die Richtschnur all unseren Handelns: die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken und so Zeit zu gewinnen. Zeit, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln kann, aber vor allem auch Zeit, damit diejenigen, die erkranken, bestmöglich versorgt werden können. Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem. Vielleicht eines der besten der Welt. Das kann uns Zuversicht geben. Aber auch unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Corona-Infektion erleiden. Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern das ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter, eine Partnerin oder Partner. Es sind Menschen. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit zuallererst an alle wenden, die als Ärzte oder Ärztinnen im Pflegedienst oder in einer sonstigen Funktion in unseren Krankenhäusern und überhaupt im Gesundheitswesen arbeiten. Sie stehen für uns in diesem Kampf in der vordersten Linie. Sie sehen als Erste die Kranken und wie schwer manche Verläufe der Infektion sind. Und jeden Tag gehen Sie aufs Neue an Ihre Arbeit und sind für die Menschen da. Was Sie leisten, ist gewaltig. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür. Also, es geht darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Und dabei müssen wir, das ist existenziell, auf eines setzen. Das öffentliche Leben, soweit es geht, herunterzufahren. Natürlich mit Vernunft und Augenmaß, denn der Staat wird weiter funktionieren, die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein und wir wollen so viel wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich bewahren. Aber alles, was Menschen gefährden könnte, alles, was dem Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft schaden könnte, das müssen wir jetzt reduzieren. Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können. Ich weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind. Keine Veranstaltungen mehr, keine Messen, keine Konzerte und vorerst auch keine Schule mehr. Keine Universität, kein Kindergarten, kein Spiel auf einem Spielplatz. Ich weiß, wie hart die Schließungen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, in unser Leben und auch unser demokratisches Selbstverständnis eingreifen. Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab. Lassen Sie mich versichern, für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden. Aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten. Deswegen sind seit Anfang der Woche die verschärften Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen zu einigen unserer wichtigsten Nachbarländer in Kraft. Für die Wirtschaft, die großen Unternehmen, genau wie die kleinen Betriebe, für Geschäfte, Restaurants, Freiberufler, ist es jetzt schon sehr schwer. Und die nächsten Wochen werden noch schwerer. Ich versichere Ihnen, die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und vor allem, um Arbeitsplätze zu bewahren. Wir können und werden alles einsetzen, was es braucht, um unseren Unternehmen und Arbeitnehmern durch diese schwere Prüfung zu helfen. Und alle können sich darauf verlassen, dass die Lebensmittelversorgung jederzeit gesichert ist. Und wenn Regale einen Tag mal leergeräumt sind, so werden sie nachgefüllt. Jedem, der in den Supermärkten unterwegs ist, möchte ich sagen, Vorratshaltung ist sinnvoll. War es im Übrigen immer schon, aber mit Maß. Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch. Und lassen Sie mich auch hier Dank aussprechen an Menschen, denen zu selten gedankt wird. Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten. Jetzt zu dem, was mir heute das Dringendste ist. Alle staatlichen Maßnahmen gingen ins Leere, wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden. Und das sind wir selbst. So wie unterschiedslos jeder von uns von dem Virus betroffen sein kann, so muss jetzt auch jede und jeder helfen. Zuallererst, indem wir ernst nehmen, worum es heute geht. Nicht in Panik verfallen, aber auch nicht einen Moment denken, auf ihn oder sie komme es doch nicht wirklich an. Niemand ist verzichtbar. Alle zählen. Es braucht unser aller Anstrengung. Das ist, was eine Epidemie uns zeigt. Wie verwundbar wir alle sind, wie abhängig von dem rücksichtsvollen Verhalten anderer, aber damit eben auch, wie wir durch gemeinsames Handeln uns schützen und gegenseitig stärken können. Es kommt auf jeden an. Wir sind nicht verdammt, die Ausbreitung des Virus passiv hinzunehmen. Wir haben ein Mittel dagegen. Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Der Rat der Virologen ist ja eindeutig. Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens 1,5 Meter Abstand zum Nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind. Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Wir möchten gerade in Zeiten der Not einander nah sein. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Und das müssen wir wirklich alle begreifen. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Der gut gemeinte Besuch, die Reise, die nicht hätte sein müssen, das alles kann Ansteckung bedeuten und sollte jetzt wirklich nicht mehr stattfinden. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen, Großeltern und Enkel sollten nicht zusammenkommen. Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr Fälle kümmern müssen. So retten wir Leben. Das wird für viele schwer und auch darauf wird es ankommen. Niemanden allein zu lassen, sich um die zu kümmern, die Zuspruch und Zuversicht brauchen. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Skypen, Telefonate, Mails und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Die Post wird ja ausgeliefert. Man hört jetzt von wunderbaren Beispielen von Nachbarschaftshilfe für die Älteren, die nicht selbst zum Einkaufen gehen können. Ich bin sicher, da geht noch viel mehr und wir werden als Gemeinschaft zeigen, dass wir einander nicht allein lassen. Ich appelliere an Sie. Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch, was womöglich noch nötig ist. Dies ist eine dynamische Situation und wir werden in ihr lernfähig bleiben, um jederzeit umdenken und mit anderen Instrumenten reagieren zu können. Auch das werden wir dann erklären. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt. Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen.
Soweit die Bundeskanzlerin in ihrer Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Sie hören die Sendung zur Diskussion. Unser Thema heute: Corona-Krise, wie der Ausnahmezustand die Politik verändert. Es diskutieren Bettina Klein, unsere Korrespondentin in Brüssel, Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, und Markus Pindur, unser Korrespondent für Sicherheitspolitik. Herr Detjen, Sie hatten es vorher schon gesagt, Angela Merkel bleibt ihrem Stil treu. Sie äußert sich in ihrer Ansprache mit sehr viel Bedacht. Gab es trotzdem Punkte, die Sie jetzt überrascht haben?
Ja, ich glaube, wenn man sagt, sie bleibt ihrem Stil treu, sagt man das natürlich in Anerkenntnis der Tatsache, dass es eine solche Rede dieser Bundeskanzlerin und irgendeines Bundeskanzlers in der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Es hat eine solche Situation noch nicht gegeben und einen solchen Appell noch nicht gegeben. Ich würde sagen, das war eine Kanzlerin, die an die Bevölkerung in Deutschland einen flehentlichen Appell richtet. Diese Krise ernst zu nehmen, sehr ernst zu nehmen, als existenzielle Krise für jeden und jede Einzelne zu begreifen. Eine Kanzlerin, die in Anerkenntnis der Verwundbarkeit aller, also auch ihrer selbst und dieser Regierung, dankt, appelliert, Grenzen von Möglichkeiten aufzählt, die also ganz bewusst nicht die Geste wählt, ich bin jetzt die Kanzlerin, die euch aus dieser Krise herausführen wird, die euch durch irgendwelches Regierungshandeln erlösen wird davon. Und ich glaube, darüber werden wir natürlich reden müssen. Denn dieser Appell richtet sich natürlich daran, jetzt die Gebote der Distanzierung, der sozialen Distanzierung in ihrer ganzen Paradoxie, die sie ja auch herausgearbeitet hat, man muss ja sagen, es ist eine empathische, sehr menschliche Rede gewesen, also diese Gebote selbst einzuhalten. Was die Bundeskanzlerin nicht getan hat, was manche erwartet hatten, die Frage ist gestellt worden, heute Mittag auch hier, wo ich sitze, im Haus der Bundespressekonferenz, in der Regierungspressekonferenz, wird die Kanzlerin jetzt den totalen Lockdown, die Ausgangssperre bundesweit verkünden? Das hat sie nicht getan.
Herr Pindur, als Sicherheitspolitik-Korrespondent, wie beurteilen Sie das Auftreten der Kanzlerin? Wird das, dieser dringliche Appell, wird das ausreichen?
Ich möchte an das anknüpfen, was Stefan Detjen eben gesagt hat. Sie hat es vermieden, eine Ausgangssperre anzukündigen, was viele erwartet haben. Und ich glaube, dass das auch sozusagen zum Stil der Kanzlerin passt. Denn diese ganze Rede war ja ein Appell an, ich sag mal, das aufgeklärte Eigeninteresse der Bürger, ein Appell an eine Vernunfthaltung der Bürger und ein Appell auch an die Mitmenschlichkeit der Bürger. Und das wiederum passt ins gesamte Bild, auch das man von Angela Merkel hat und sich macht. Ich fand es schon bemerkenswert, sehr bemerkenswert, dass sie gesagt hat, das sei die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und sie hat da ja ausdrücklich auch die Wiedervereinigung mit einbezogen. Das heißt, sie hält dies für eine größere Herausforderung als die Wiedervereinigung. Und das wiederum ist tatsächlich, ich sag mal, ein Maßstab für die Dramatik des Augenblicks. Und die Kanzlerin hat uns da sehr genau gesagt, für wie dramatisch sie das hält in ihrer undramatischen Art.
Jetzt sagten Sie schon, eine Ausgangssperre, weitere Einschränkungen beim Ausgehen ist nicht gekommen. Frau Klein, in Belgien sieht das anders aus. Vielleicht können Sie das noch einmal schildern, wie seit heute dort die Situation ist.
Ja, ich habe es ja eingangs schon angedeutet. Also gestern hatten hier im Europaviertel, wo unser Büro ist, wo ich auch im Augenblick sitze, da hatten die Restaurants, in die wir auch mittags zum Essen gehen, die hatten zumindest noch geöffnet für Takeaway. Ja, also man konnte etwas über die Theke kaufen. Das ist heute alles geschlossen. Ich musste nochmal sehr dringend zum Baumarkt. Der hatte bis um 11.30 Uhr geöffnet, dann bis zum 5. April nicht mehr. Dort stand eine lange Schlange an mit einem Meter Abstand immer pro Kunde, weil auch nicht so viele Kunden hineingelassen werden. Und es war heute auch ein sehr schöner Frühlingstag in Brüssel wieder. Wir dürfen herausgehen, wir dürfen spazieren gehen, aber die ganze Stimmung ist schon irgendwie beklemmend. Man sieht viele Menschen mit Masken auf den Gesichtern. Alle Cafés, alle Restaurants, alle Fitnessstudios, Theater und so weiter, es ist alles geschlossen und das schon seit einigen Tagen. Und heute kam eben nochmal das hinzu, dass man sich auch nicht in Gruppen draußen bewegen darf. Ja, also man darf mit einem Freund oder Ehemann oder Ehefrau draußen spazieren gehen, aber eben nicht mehr. Und dieses Social Distancing ist wirklich von oben hier durchgesetzt worden. In Belgien herrschen trotz der Zersplitterung des Landes und der starken Föderalisierung auch sprachlich, herrschen in solchen Notfallsituationen Durchgriffsrechte. Von der hat die amtierende Regierungschefin hier Gebrauch gemacht, hat es angeordnet. Und so ist es jetzt. Und das ist in Frankreich auch so. Und ich frage mich auch, ob Deutschland ohne das auskommen wird. Und ich glaube, dieser Appell, die Bundeskanzlerin hat ja mehrfach gesagt, es kommt auf jeden Einzelnen an. Ich glaube auch in dem Versuch, dass man diesen nächsten Schritt jetzt nicht gehen muss. Ob Deutschland das erspart bleibt, das weiß ich nicht.
Ich würde vielleicht aus Berlin noch mal gesagt ergänzen an dieser Stelle. Ich glaube, Angela Merkel hält hier bewusst zwei Ebenen auseinander. Die Ebene des staatlichen Handelns, der Maßnahmen, wo sie wahrscheinlich für sich in Anspruch nimmt, was immer wir da tun, jetzt in den nächsten Stunden, Tagen, Ausgangssperren verhängen, was auch immer man sich da sonst noch denken kann. Das durchdenken wir, das besprechen wir. Und das trennt sie von dieser Ebene, sich jetzt als Bundeskanzlerin, als eine Politikerin, die nach allen Umfragen ja nach wie vor ein überragendes Vertrauen in der Bevölkerung genießt, an die Bevölkerung zu wenden, in dieser, ich habe eben gesagt, empathisch, in dieser sehr menschlichen Art. Markus Pindo hat es ja eben auch geschildert. Aber ich glaube, man muss da hinzufügen, ich habe das auch heute sehr eindringlich erlebt, die Diskrepanz zwischen dem, was ich einerseits hier im institutionellen Gefüge erlebe, also bei uns im Deutschlandfunk, hier in der Bundespressekonferenz auf der Ebene, sozusagen die Institutionen, die anlaufen und dieses Social Distancing mit allen ihren Mitteln betreiben. Wir haben hier auch Teams getrennt, die sich nicht mehr begegnen in der Bundespressekonferenz. Haben wir die Sitzordnung verändert, die Sprecher sitzen da mit Abständen. Das konnte man ja auch im Fernsehen jetzt sehen, wie wir das da halten. Und ich war jetzt kurz vor dieser Sendung auch mal 2 Stunden draußen, bin mit meinem Sohn durch den Wald gefahren, kam da an Cafés vorbei, wo die Leute dicht gedrängt sitzen, drinnen stehen und so weiter. Ich habe gestern gesehen in Schöneberg vor unserem Funkhaus wieder Schüler, ganz sympathisch, ihren letzten Schultag feierten, dicht gedrängt in Trauben beieinander standen, die Joints rumgehen ließen. Da war sehr klar, dass diese Botschaft da wirklich noch nicht angekommen ist. So sehr man das verstehen kann, die Lebensfreude beim schönen Wetter, das Bedürfnis, zusammen zu sein. Ich glaube, dieser Appell ist das Mindeste, was nötig ist. Und ich würde vorhersagen, das wird nicht reichen.
Ja, wobei sich ja auch die Frage stellt, der Appell wurde jetzt hier bei uns im Deutschlandfunk übertragen, auch im Fernsehen und in anderen klassischen Medien. Es gibt aber immer noch Menschen, die gar nicht so sehr die Nachrichten verfolgen. Die Frage stellt sich natürlich auch, wie man diese Menschen erreicht. Beobachten Sie da Maßnahmen der Regierung, wie man also eben wirklich die gesamte Bevölkerung erreichen kann?
Naja, kommunikativ stehen wir da jetzt in der Tat vor der Frage, wie erreichen wir bestimmte Bevölkerungsgruppen überhaupt? Wir haben das ja sehr interessant gesehen, wie es Appelle in sozialen Medien gab, macht Übersetzungen. Wie wird ins Türkische übersetzt? Wie wird ins Arabische gesetzt? Gebärdendolmetschung wurde eingeführt, teilweise auch umgesetzt. Aber ich glaube, wir erleben natürlich, das ist aber jetzt ein sehr persönlicher Eindruck, den ich eben geschildert habe, junge Menschen, die eben in einem ganz anderen Medienkosmos erreichen, die eben jetzt nur zum Teil Deutschlandfunk hören, die jetzt nicht ZDF schauen, nicht ARD schauen. Und das ist jetzt natürlich auch ein Testfall. Wie erreicht man diese Menschen? Erreicht man sie möglicherweise wirklich nur mit den rigiden ordnungspolizeilichen Maßnahmen des Ausnahmerechts letztlich, werden wir es sehen, dass eben auch in Deutschland Polizeistreifen durchs Land gehen und solche Gruppen dann auseinandertreiben. Aber wenn wir auf die Berichte hören, etwa aus Italien, wo uns heute nochmal ein dramatisches Ansteigen der Todeszahlen auf knapp 3.000 Tote jetzt in Italien erreichen. Da hören wir ja auch die Appelle nochmal von den Leuten, die das da erleben und sagen, ihr tut immer noch nicht genug, ihr seid immer noch zu spät dran.
Wenn ich da vielleicht noch einen Eindruck ergänzen kann. Ja, ich hatte eben auch, ich fand das auch für Ihre Verhältnisse dramatisch. Ich glaube, diese Rede hat uns auch klar gemacht, in welcher Situation wir uns im Augenblick befinden. Wenn eine Persönlichkeit wie Angela Merkel in dieser Art und Weise sich an die Bevölkerung wendet. Dennoch hatte ich ein wenig das Gefühl, das ist so eine Art Déjà-vu. Das habe ich alles vor 5 Tagen schon mal gehört. Also nach meinem Eindruck ist Deutschland mindestens 5 Tage zurück in der in der Bewusstwerdung, auch in der breiteren Öffentlichkeit. Ich hatte auch am Wochenende, wenn ich mit Menschen aus Deutschland gesprochen habe, die ich für sehr vernünftig und verantwortungsvoll halte, hatte ich das Gefühl, der Ernst der Lage ist noch nicht ganz klar angekommen bei allen. Während man, und das nochmal zum Thema, wie erreicht man die Menschen, über meinem Twitter-Feed zum Beispiel, das kann man ja auch so einstellen, dass einem dort nicht Desinformation vor allen Dingen erreicht, war eine breite Diskussion in internationalen Medien, die viele Wissenschaftler zitiert haben, die sich überschlagen haben mit Publikationen, mit neuesten Statistiken. Also man konnte es eigentlich wissen. Und im Vergleich dazu fand ich, was sozusagen in deutscher Sprache ich gelesen habe, war die Welt eigentlich noch einigermaßen in Ordnung. Und ich glaube, diese Zeitverzögerung, das betrifft Deutschland, aber möglicherweise eben auch andere Staaten.
Jetzt fehlt eben das Stichwort Polizeikontrollen als mögliche Maßnahme, wie man dann irgendwelche Beschränkungen auch einhalten könnte. An den Grenzen wird schon stärker kontrolliert, Herr Pindur als Sicherheitspolitik-Experte. Es gab durchaus auch Kritik, zum Beispiel der Sebastian Fiedler, der Vorsitzende des Bundes der deutschen Kriminalbeamten, hat gesagt, die Polizei ist gar nicht dafür, besitzt gar nicht die Kompetenz, medizinisch zu erkennen, ob Leute Krankheitssymptome aufweisen. Ist die Polizei in Deutschland überhaupt also auf diese Maßnahmen vorbereitet?
Das wird sich letztendlich einfach noch zeigen, ob das so ist. Was die Grenzkontrollen anbelangt, da müssen die Grenzbeamten ja keine medizinischen Kompetenzen übernehmen, sondern einfach jeglichen unnötigen Grenzverkehr unterbinden. Das ist relativ einfach möglich. Pendler sind davon ausgenommen, Menschen, die einen Wohnsitz in Deutschland haben, aber einen ausländischen Pass, sind davon auch ausgenommen. Der Lkw-Verkehr soll davon ausgenommen werden. Das ist also relativ leicht möglich. Ich glaube, diese Grenzkontrollen kann man nur als einen Baustein in einer größeren Kette von Maßnahmen betrachten. Es geht darum, möglichst viel Mobilität zu unterbinden, damit man auch weniger soziale Kontakte dann physischer Art tatsächlich hat. Darum geht es. Die Polizei käme dann wieder ins Spiel, und zwar, wenn es dann tatsächlich zu so etwas wie einer Ausgangssperre kommen würde. Das wird dann in der Tat schwierig sein und schwierig durchzusetzen sein. Und da wäre ab einem bestimmten Punkt, aber ich möchte das nicht beschwören, aber das könnte passieren, könnte die Bundeswehr auch polizeiliche Aufgaben im Rahmen der Amtshilfe übernehmen. Das ist aber tatsächlich dann schon sehr, sehr weit gedacht. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, aber ich kann es auch nicht prophezeien, wie das gehen kann. Auf jeden Fall wird das eine sehr herausfordernde Situation überhaupt für die Ordnungskräfte werden, auch ohne eine Ausgangssperre in nächster Zeit. Also in solchen Situationen gibt es viele Unwägbarkeiten einfach. Und man weiß wirklich nicht, was dann im Endeffekt alles passieren kann. Insofern ist es eine volatile Situation, wo man nicht so richtig sagen kann, wie es die Ordnungskräfte in Anspruch nehmen wird und die Polizei.
Wobei ich da vielleicht, wenn ich das gerade dazufügen darf, also das Szenario, das da gerade angedeutet wurde von Markus Pindur, Bundeswehr sozusagen im Zusammenhang mit Ausgangssperren, das liegt im Augenblick tatsächlich noch außerhalb einer in der Tat schon weit strapazierten Fantasie. Es ist die Bundeswehr im Einsatz, sie bereitet sich darauf vor, Amtshilfe zu leisten im Bereich von Transportlogistik, im Bereich des Aufbaus etwa von Krankenhäusern, von Stationen, Kontrollstationen oder Teststationen. Die Bundeswehr könnte in einer solchen Situation möglicherweise auch mit Feldjägerkräften im Bereich Verkehrslenkung oder sowas Aufgaben übernehmen. Aber ich glaube, ich wäre wirklich sehr vorsichtig, jetzt so ein Szenario aufzumalen. Bundeswehr kontrolliert hier Ausgangssperren. Diese Ausgangssperren sind ein mögliches Instrument, das haben wir gesehen. Ich habe auch gesagt, ich denke, man wird da kaum umhinkommen, die Bewegungsfreiheit weiter zu reduzieren. Aber man muss sich natürlich nochmal vor Augen führen, auch wenn wir an die Außengrenzen schauen, dass da im Moment auch Maßnahmen aufgefahren wurden, die zum Teil einen symbolischen Gehalt hatten, wenn wir etwa diese Außengrenzenschließungen, die nationalen Grenzschließungen sehen, wo nach meinem Eindruck in vielen Ländern, dann irgendwann auch in Deutschland, es darum ging, starke politische Signale zu setzen, zum Teil auch sozusagen im Rückgriff auf den Frame, auf die Fantasien im Zusammenhang mit 2015. Wir machen unsere Grenzen dicht und dann halten wir uns da irgendwie ein Problem im Leib. Das täuscht natürlich darüber hinweg, dass es jetzt nicht um Menschen geht, sondern um Viren, die schon längst im Land sind, sich hier im Land in dramatischer Art und Weise verbreiten und sich das Problem hier in der Mitte unserer Gesellschaft im Augenblick abspielt.
Dennoch finde ich es auch interessant, um da gleich vielleicht nochmal einzuknüpfen hier aus Brüssel.
Bettina Klein aus Brüssel, genau.
Dass sich auch in der Intonation der EU-Kommission, die ja bisher sich auf den Standpunkt gestellt hat, wie Stefan Dietjen das gerade gesagt hat, die Schließung von Grenzen ist nicht das beste Mittel, auch laut WHO nicht, um ein schon in den Ländern vorhandenes Virus an der Ausbreitung zu verhindern. Da gilt jetzt eigentlich die Regelung, Reisebeschränkungen, die ja damit verknüpft sind, sind ein Weg, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. Und interessant fand ich ja auch bei der Reaktion auf den Travel Ban, so nannten wir das damals vor einigen Tagen, als der amerikanische Präsident die Einreisen aus dem Schengen-Raum verboten hat. Da war zwar die Reaktion sehr schmallippig, manche haben auch gesagt, das ist eine sehr deutliche Reaktion, aber man ist davor zurückgeschreckt, sozusagen diese Grenzschließung als solche zu kritisieren. Man hat zwar gesagt, das ist eine globale Aufgabe, das kann nicht eine Nation selbst lösen, aber die Kritik fokussierte sich darauf, dass das ohne Rücksprache, ohne Konsultation vorgenommen wurde. Ich nehme mal an, weil man den Eindruck eben schon hatte, dass wir auf eine ähnliche Situation hier zusteuern und dieser Anstoß, der vor allen Dingen von Emmanuel Macron, aber auch von Ursula von der Leyen kam, jetzt an den Außengrenzen der Europäischen Union Einreisebeschränkungen vorzunehmen, für 30 Tage zunächst mal. Das war natürlich auch ein Impuls, um zu versuchen, die Binnen-Schengen-Grenzen wieder zu öffnen. Nur sagen uns natürlich auch Politikerinnen und Politiker, die wir hier sprechen, was nützt der Schutz der Außengrenze, wenn man sich sozusagen Baden-Württemberg vor der Ausbreitung des Virus jetzt sehr stark in bestimmten Regionen in Ostfrankreich schützen wird. Also das wird schon ein wenig anerkannt, würde ich mal sagen. Ich finde es nur einfach interessant, wie sich hier auch die Argumentation ein wenig verändert hat über die vergangenen Wochen.
Ja, jetzt gab es gestern die Einigung sozusagen der Staats- und Regierungschefs der EU, diese Einreisebeschränkungen von 30 Tagen für Nicht-EU-Bürger zu erlassen. Frau Klein, wie geschlossen steht denn die EU dann jetzt da?
Ja, also laut Ursula von der Leyen von gestern Abend, ja, geschlossen. Dieses Signal wollte sie gerne vermitteln nach diesem Eindruck des verheerenden Auseinanderfallens und des einseitigen nationalen Entscheidens der vergangenen Tage und Wochen. Also Tatsache ist, alle 27 Staaten haben dieser Richtlinie der Kommission zugestimmt. Aber es kann keine EU-Entscheidung sein, weil das nach wie vor das Grenzregiment, sag ich mal, das Grenzmanagement ist eine nationale Aufgabe. Und wie das jetzt umgesetzt wird an den Binnen-Schengen-Grenzen, wo man eben versuchen will, diese enormen Staus abzubauen, die sich dort schon gebildet haben. Oder an den Außengrenzen, wo man eben auch medizinische Kontrolle einführen will. Wie das im Einzelnen umgesetzt wird, das ist wiederum Sache der Staaten. Und wie das jetzt in der Praxis läuft, werden wir jetzt relativ bald sehen.
Die Frage der Geschlossenheit stellt sich ja auch hier in Deutschland innenpolitisch. Herr Dietjen, wie geschlossen nehmen Sie die Aktionen der Bundesländer wahr?
Ja, natürlich sehen wir hier auch Grenzen des Föderalismus, Problematiken des Föderalismus. Das ist ja schon, als die Krise in die erste Eskalationsphase kam, sehr deutlich geworden, als wir einen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesehen hat mit dem Appell, Großveranstaltungen abzusagen und gleichzeitig mit dem Eingeständnis, dass er das aus der zentralen Rolle nicht anordnen kann. Wir haben dann Ministerpräsidentenkonferenzen erlebt, die auch schwankten, sozusagen hin und her oszillierten zwischen einerseits Machtdemonstrationen, Demonstrationen von Führungsstilen, Führungsstärke und andererseits Schwierigkeiten, sich auf dieser föderalen Ebene zu einigen. Ich glaube, der wirkliche Stresstest für auch das föderale System, wie für uns alle, wird dann kommen, wenn das Gesundheitssystem an der Belastungsgrenze ist und es wird an die Belastungsgrenze kommen. Wir sehen jetzt hier in Berlin etwa, wahrscheinlich auch in vielen anderen deutschen Städten, wie man damit beginnt, Notkrankenhäuser aufzubauen. Das lässt erahnen, in welche Situationen wir hier wahrscheinlich kommen werden. Dann wird es sicherlich auch nochmal um in einer ganz anderen Dimension möglicherweise um föderale Verteilungsmechanismen, Durchgriffsmechanismen gehen. Wir hören jetzt, wie etwa zentral angeschafft wird, auch von der Bundesregierung, Beatmungsgeräte, um die Intensivkapazitäten in Krankenhäusern aufzubauen. Wie kann das zentral gesteuert werden? Wie können kostbare Güter, Schutzausrüstungen, Beatmungsgeräte bundesweit jetzt gesteuert an die Brennpunkte gebracht werden, in denen sie in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich gebraucht werden. Und da sehen wir dann natürlich, dass wir in einer Verfassung leben, wenn wir in das Grundgesetz schauen, dass auf solche Katastrophenfälle wahrscheinlich nicht hinreichend vorbereitet ist. Wir haben eine Notstandsverfassung, die ist mal eingefügt worden. Da gibt es einige rudimentäre Regeln, da gibt es manche Regeln, die sind nur für den Kriegsfall, für den Fall eines bewaffneten Angriffs in das Grundgesetz geschrieben worden, damals 1968. Die sehen aber einen solchen Fall, wie wir ihn jetzt erleben, einer viralen Attacke nicht vor. Und das werden wir auf jeden Fall erleben, dass da auch später nochmal sicherlich drüber gesprochen wird. Und ich würde vorhersagen, da wird es auch Verfassungsänderungen geben dann.
Ja, das ist ja auch die Frage, die sich stellt, sowohl hier in Deutschland als auch in der EU oder in anderen Ländern, inwieweit die Parlamente auch in dieser Situation arbeitsfähig bleiben. Herr Dietjen, wie sind da die Möglichkeiten?
Ja, das sehen wir jetzt auch gerade. Der Bundestag hat jetzt nochmal eine Sitzungswoche. Da stand schon in Frage, kann die überhaupt noch stattfinden? Wir erleben jetzt, wie im Vorfeld der Sitzungswoche in der kommenden Woche, wo auch nochmal einige wichtige Gesetze verabschiedet werden sollen, wieder die Beratungen in den Fraktionen im Ältestenrat losgehen. Wie kriegen wir das überhaupt hin? Das geht auch im Grunde, da gibt es keine Regeln dafür. Die Notstandsverfassung, die ich eben erwähnt habe, sieht ein Notparlament mit 48 Mitgliedern vor, 48 Mitgliedern von Bundestag und Bundesrat, die aber eben nur im Kriegsfall ganze Gesetzgebungsverfahren durch beide Kammern des Parlaments bringen könnten. Jetzt ist man im Grunde auch auf der appellativen, auf der freiwilligen Ebene angewiesen, dass sich die Fraktionen auf sogenannte Pairing-Verfahren einigen, dass also nicht alle kommen, aber man trotzdem auf freiwilliger Ebene eine Balance, eine proportionale Balance der Fraktionen im Bundestag herstellt. Und das werden wir dann nächste Woche sehen, inwieweit das klappt.
Frau Klein, in Brüssel, die EU-Institutionen, wie weit stellen die ihre Arbeitsfähigkeit sicher?
Tja, wir stellen hier um auf Videokonferenzen. So gut wie alle Ministertreffen werden per Videozuschaltung ablaufen und auch der ganz reguläre Frühjahrsgipfel, der nächste Woche über 2 Tage hier stattfinden sollte, ist auch abgesagt und man wird auch stattdessen wieder eine Videoschalte vornehmen. Das ist ganz interessant, weil das eben auch sozusagen technisch eine Veränderung bedeutet. Es gibt nicht mehr am Rande die Möglichkeiten, dass sich 2, 3 Staatschefs zusammentun und versuchen, eine Lösung im bilateralen, trilateralen Gespräch zu suchen. Es gibt diese 4-Augen-Gespräche nicht mehr, weil immer ein Mitarbeiterstab zum Beispiel dabei ist. Man kann auch bei diesen informellen Videoschalten eigentlich auch keine Beschlüsse fassen. Das muss jedes Mal einstimmig auch vorher wieder beschlossen werden sozusagen. Oder man ändert eben die Geschäftsführung. Dennoch ist eine Menge hier los, muss ich einfach mal sagen. Also es gibt viele Videokonferenzen und auch die Kommissionspräsidentin bemüht sich auch den Eindruck zu vermitteln, dass die Kommission arbeitet. Es gibt jeden Vormittag einen Tweet von der Schaltkonferenz mit ihrem Response-Team, mit dem sie da sitzt. Jeden Nachmittag haben wir jetzt ein Video gesehen in 3 Sprachen über die aktuellen Entwicklungen. Also Stichwort, wie erreichen wir die, auch vielleicht auch die jüngeren Leute. Ich glaube, da tut sich im Augenblick einiges, auch wenn man hier, denke ich, auch zu spät reagiert hat.
Sagt Bettina Klein. Damit müssen wir die Diskussion an dieser Stelle leider beenden. Wir sprachen über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Innen- und Außenpolitik. Dieses Thema wird uns natürlich auch die nächste Zeit über noch anhaltend begleiten. Wir informieren Sie hier im Programm weiterhin über den aktuellen Stand, gleich in den Nachrichten, dann später heute Abend noch in der Sendung »Das war der Tag«. Und auch online finden Sie alle aktuellen Entwicklungen unter www.deutschlandfunk.de. In unserer App Audiothek, da bereiten wir mehrmals täglich die wichtigsten Inhalte aus unseren 3 Programmen auf. Ich bedanke mich für die Diskussion heute Abend bei Bettina Klein, unserer Korrespondentin in Brüssel, Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, und Markus Pindur, unserem Korrespondenten für Sicherheitspolitik. Mein Name ist Katharina Peetz. Vielen Dank fürs Zuhören.